Information weitergeben, die der Computer, der Chaos Computer Club Berlin bei einem hiesigen Vortrag am 26. Mai gegeben hat. Da wurde gesagt, dass sämtliche Brief- und Postkartenpost, also die materielle Papierpost, jedes Schriftstück wird eingescannt, jedes. Die Adresse identifiziert mit Schrifterkennung, das ist regulär und dementsprechend computergesteuert weitergeleitet. Es wird von jedem materiellen Poststück eine digitale Aufnahme erstellt. Das heißt, die digitalisierte Version ist da. Die Frage ist nur, wie lange das dann gespeichert wird. Das ist wahrscheinlich rein technisch nur regulär, vielleicht eine Stunde gespeichert. Was aber auf jeden Fall gemacht werden kann, es kann von außen mit einer Software kontrolliert werden, an wen schreibt Person X, egal an wen in die Welt. Man kann also mit einer gezielten Software die digitalen Daten danach abscannen, wer wem wie oft Post schreibt. Das ist also technisch machbar. Inwieweit das gemacht wird, weiß ich nicht. Das sind die Informationen, die der Chaos Computer Club Berlin am 26. Mai in Marburg gegeben hat. Stimmt also nicht.
Dass das technisch machbar ist, war auch nicht die Frage. Die Frage ist eben nur, ob es gemacht wird. Und es ist eindeutig so, dass es rechtlich im Sinne einer flächendeckenden Maßnahme eindeutig unzulässig wäre. Es gibt keine Vorratsdatenhaltung für die gelbe Post.
Aber ist es das gibt die entscheidende Frage, ob es rechtlich ist? Die entscheidende Frage bei den Technologien heute ist eigentlich eher, ob etwas möglich ist, ob eine Technologie in der Menschheit oder in der Gesellschaft implantiert ist. Bei so einer technischen Gewalt ist die Frage, ob das nun dem Grundgesetz entspricht oder nicht, oder dem Gesetz entspricht, eigentlich sekundär. Das wird erst dann interessant, wenn die Gesetze und das Grundrecht dieselbe technische Gewalt entfalten könnten, wie eine normale Software. Das Gesetz ist ja zunächst nur auf einem toten Papier. Ja.
Gut, also dann, das ist eine sehr grundsätzliche Diskussion, die wir jetzt führen müssen. Also ich denke, wenn wir überhaupt noch so etwas wie eine Sicherheit für uns gewinnen wollen, dann können wir die ableiten aus der Rechtsordnung. Wenn ich unterstellen muss, dass sich diejenigen, an die die Rechtsordnung sich richtet, das sind ja in diesem Fall die staatlichen Behörden, die Rechtsordnung von vornherein missachten, dann kann ich nur sagen, dann kann ich meine Sachen packen und gehe betrübt nach Hause. Dann ist sozusagen das Fundament, auf dem wir auch bisher unsere Arbeit verrichtet haben, nicht mehr da. Also dieses Zutrauen, dass die staatliche Institutionen sich an die vorgegebenen im Prinzip einzelne Ausreißer, singuläre Rechtsdurchbrechungen gibt es überall, auch bei der Polizei, beim Verfassungsschutz. Aber dass sie sich im Prinzip der Rechtsordnung verpflichtet fühlen, kann ich jedenfalls, oder nehme ich für mich als Basis, kann ich auch jedenfalls bei den Untersuchungen, die ich gemacht habe, bin ja in meiner aktiven Amtszeit in vielen Behörden gewesen, habe mir das angeguckt. Und zwar nicht nur ich als Jurist, sondern mit einem technischen Stab, der also auch sozusagen die technischen Verästelungen nachvollziehen konnte. Und ich habe bisher nirgendwo, auch wirklich mit, muss ich mit großem Nachdruck sagen, auch nur ansatzweise eine Haltung gesehen, die gesagt hat, das interessiert uns nicht, was im Gesetz steht, sondern dass zwar eine große Verlässlichkeit bei allen da, dass die Rechtsordnung die Basis ist für ihr aktives Handeln und dass sie sich an die Rechtsordnung auch in vollem Umfang gebunden fühlen.
Der Diskussionsleiter macht einen Vorschlag. Ich habe das Gefühl, dass wir jetzt schon bei den sehr grundsätzlichen Fragen sind. Und ich würde gerne jetzt, wir sind gerade nach dem Aufstehen, Herr Nebben hat gerade den Rechner hochgefahren. Ich würde jetzt gerne mit ihm in die Bäckerei gehen, wo er mit seiner Scheckkarte die Brötchen bezahlt. Und ich möchte gerne wissen, was daraus folgt. Würden Sie mir darin folgen oder gibt es jetzt zu diesem Punkt unmittelbar, also ganz wichtige Dinge?
Ja gut, ich würde es hier...
Sonst können wir es vielleicht in die Abschlussdiskussion zurückziehen. Also Sie können weiterhin intervenieren mit Fragen, aber wenn wir uns jetzt hier festbeißen, dann...
Ich würde vielleicht noch eine Bemerkung.
Bitte schön.
Ich finde, das ist die Basis, wo wir auf dem Weg sind in einer DDR. Ich habe vor 20 Jahren, als ein Freund aus der DDR kam, hat er gesagt, wir werden auch in der Bundesrepublik die DDR-Verhältnisse bekommen. Ich habe gelacht damals. Ich sage Ihnen heute, was dieser Kollege gesagt hat, es gibt zunehmend Tendenzen in der Bundesrepublik, dass die Behörden, die eigentlich die Gesetze vertreten sollen, sich wirklich nichts darum scheren, sondern einfach ihre Interessen durchsetzen. Und dann ist derjenige, den sie übergehen, den sie ja, beschuldigen oder was auch immer, in der Schuld, das denn dagegen vorzugehen. Hm. Viele Menschen sind aus juristischen Gründen gar nicht dazu in der Lage. Das kostet Geld und am Ende ob sie die Gemeinde, der Staat, die Stadt, das Land oder der Staat. Diese Gefahr, die sehe ich zunehmend in diesem Lande. Und da würde ich sagen, das ist nicht von der Hand zu weisen. Es gibt viele Beispiele, wenn Sie sich mal kritische Sendungen anschauen, die es noch in der Bundesregierung gibt, gibt es immer wieder Beispiele und immer mehr, wo genau dieses immer wieder aufgedeckt wird. Erst durch massiven öffentlichen Druck, wie Fernsehen, zieht man irgendwie den Schwanz ein und sagt, ach ja, das war doch gar nicht so gemein. Ja? So, und die Politik, was sie heute so treibt, was sie so rüberbringt, man begeht Verletzungen, Gesetzesverletzungen, Grundgesetzverletzungen und dann sagt man, ach, das ist aber komisch, dass da wir ein Grundgesetz verletzen.
Können wir das aber in der Tat ja. auf den zweiten Teil verschieben, weil das...
Ja, aber das ist genau, dieser wichtige Beitrag gehört genau in die Abschlussdebatte. Also ich würde jetzt wirklich sehr gerne fortführen. Das
gut,
ist sehr
also, dann, Sie, nachdem Sie wir gehen zum Brötchen, telefoniert komm. Haben, nachdem Sie im Internet waren, gehen Sie aus dem Haus raus und dann beginnt sozusagen die Fotografiererei. Wenn Sie, das, ich habe extra nochmal nachgeholt, auch in Marburg, wenn Sie hier diesen Aufzug am Pilgrimstein benutzen, ist eine Videokamera da. Wenn Sie öffentliche Verkehrsmittel benutzen, müssen Sie davon ausgehen, dass heute fast durchgängig die Stationen, jedenfalls wenn es unter der Erde stattfindet, überwacht werden mit Videokameras, oft auch die Züge oder Busse selber.
Schlecht vorbereitet.
Sie können davon ausgehen, dass die Parkhäuser, übrigens auch in Marburg, Parkhäuser wieder überwacht werden, die großen Kaufhäuser werden wieder überwacht.
In den Stadtbussen, die neuere Generation,
ja, die Gelenkbusse. Also überall, im Grunde genommen, werden sie gefilmt, wobei in den seltensten Fällen das passiert, was eigentlich vorgegeben ist, dass eben in deutlicher Weise darauf hingewiesen wird, dass hier Videoüberwachung stattfindet. Gucken Sie mal selber mit offenen Augen in den Kaufhäusern oder auch an anderen Stellen, ob immer in dem entsprechenden Umfang wirklich darauf hingewiesen wird. Wenn Sie dann noch Geld schnell brauchen, an den Geldautomaten gehen, ist natürlich auch klar, Sie werden nicht nur wird festgehalten, wo Sie da Ihr Geld abgehoben haben und in welcher Höhe. Das braucht ja Ihre Bank sozusagen als Beleg, sondern Sie werden auch dann fotografiert. Natürlich alles unter dem Gesichtspunkt, das ist das vorgreifliche Argument zu Ihrer eigenen Sicherheit. Sie brauchen dann noch was aus dem Kaufhaus und gehen ins Kaufhaus und bezahlen mit Ihrer Bankkarte oder mit Ihrer Kreditkarte. Das ist natürlich auch ein datenschutzrechtlich relevanter Vorgang. Es werden Daten bei Ihnen erfasst.
Ganz kurz eine Frage, aber ist das denn eine personenbezogene Speicherung, wenn ich fotografiert werde? Eigentlich gibt es ja nur mich, aber niemand ja. weiß ja, also es gibt ja keine Verknüpfung, oder?
Also das kommt jetzt immer drauf an. Also erstens die Art, was geschieht mit diesen Bildern. Es gibt Videokameras, die sozusagen nicht speichern. Da ist nur eine Simultanbeobachtung. Da ist dieser Personenbezug nur dann herzustellen, wenn derjenige, der das Bild zu beobachten hat, also die Aufsichtsperson, sie kennt. Aber, weil ja auch immer wieder auf die technischen Möglichkeiten verwiesen wird, es gibt intelligente Systeme, die, wo sie sozusagen die aufgenommenen Bilder gegenlaufen lassen können. Also Bilddateien, die einen sekundenschnellen Abgleich vornehmen mit den Gesichtern, die Sie auf der Videokamera oder die durch die Videokamera aufgenommen werden, mit irgendwelchen Bilddateien über, ja, weiß ich, Leute, die ihre Versicherung nicht bezahlt haben oder ähnliches. Es gibt Kameras oder Kameraprogramme, die abweichendes Verhalten aufnehmen. Ich weiß nicht, vielleicht können Sie das bestätigen, Herr Becker. Es gibt ja bestimmte Verhaltensweisen von Leuten, die sich in Konfliktsituationen befinden. Die zeigen, die bewegen sich anders, als es Leute tun, die sozusagen unbefangen durch die Gegend marschieren. Es gibt Programme, die solche Leute herausfiltern, die dann sozusagen über ein elektronisches Signal sagen, da bewegt sich jemand, als ob er gerade eine Bank überfallen hat. Oder die dann sozusagen die Aufzeichnung in Gang setzen. Das heißt, dieser Personenbezug ist auch in solchen Fällen relativ schnell herzustellen. Und besonders leicht ist dann, wenn die Bilder eben nicht nur im Sinne von Simultanaufnahmen anfallen, sondern wenn die gespeichert werden. Das ist der große Kampf, den wir bei der Videoüberwachung führen, dass wir sagen, nach Möglichkeit soll eben nicht gespeichert werden. Und wenn gespeichert wird, dann eben nur für eine kurze Zeit, also beispielsweise bei den Videokameras im ÖPNV, wird das ja auch benutzt, um
Sachbeschädigungen
hinterher aufklären zu können. Da wird aber eben nach einer kurzen Frist von 2 Tagen, 48 Stunden sagen, wir muss das auch gelöscht sein. Und diejenigen, die das angucken dürfen, sind auch ganz bestimmte Leute und es muss auch einen Anlass geben. Also es darf nicht routinemäßig sozusagen alles nachgeguckt werden. Aber auf solche Weise können Sie natürlich diesen Personenbezug dann relativ schnell auch herstellen.
Ich würde an der Stelle gerne noch eine Sache ergänzen. Ich glaube, das war letzten Freitag, da hat die Philipps-Universität Promotionspreise verliehen. Und ein Preis wurde verliehen an einen Doktoranden, der ein System entwickelt hat, mit dem die Möglichkeit, Fotos abzugleichen mit anderen Bildern, intelligent erweitert wird. Und es wurde gesagt, ganz besonderes Interesse an dieser Arbeit habe das Bundeskriminalamt. Sie können diese Pressemitteilung auf der Seite der Philipps-Universität nachlesen. Ich meine zwar letzten Freitag. Hier in Marburg gibt es also jemanden, der das entwickelt hat, und vielleicht noch eine persönliche Anmerkung. Ich habe vor 25 Jahren den Bernd Schmidt kennengelernt. Der war der Erste, der solche Sachen gemacht hat für das BKA und der damals dann irgendwann die Muffe gekriegt hat, was mache ich da eigentlich, zu Stefan Aust gegangen ist und das offenbart hat. Inzwischen ist das üblich und man hatte damals schon Videokameras, die winzig klein waren, die man dafür benutzt hat, um solche Bilder zu erfassen.
Sie können ja auch das Equipment, können Sie ja quasi für weniger als 100 Euro im Mediamarkt kaufen, auch privat. Ne? Auch immer mehr Leute setzen das ja privat ein, solche Kameras, die dann unmittelbar mit dem Internet verbunden waren, oder es wird kommerziell eingesetzt. Nicht? Also Restaurants, Hotels, fast allen Hotels ist in der Lobby eine Videokamera und es wird direkt in die Website mit eingestellt. Wir können also sozusagen live verfolgen, was in der Hotellobby gerade passiert und was in dem Restaurant passiert. Da besteht natürlich auch die Möglichkeit, diesen Personenbezug sehr schnell herzustellen. Ich war jetzt aber, zu den Videokameras nochmal einfach als abschreckendes Beispiel. In England ist das in besonderer Weise verbreitet. Es gibt also in England nach neuester Zählung 4,6 Millionen Videokameras im öffentlichen Raum. 4,6 Millionen. Und das Problem ist da jetzt, dass sie kein Personal mehr haben, was diese Videokameras oder die Monitoren, auf die die Bilder übertragen werden, nun dauernd beobachtet. Was haben sie gemacht? In Stratford-on-Avon, bekannt als Shakespeare-Stadt, gibt es also eine Möglichkeit, dass man diese Videokameras, auch wenn man sie privat, manchmal als Kaufhausbesitzer oder Parkhausbesitzer betreibt, dass man die vernetzen lässt. Und dann kann man über diese Vernetzung private Leute, die es sich zum Hobby gemacht haben, diese Videokameras dann oder die Bilder zu beobachten. Es gibt ein Punktesystem, wo man also auch dann belohnt wird, wenn man jemanden dann auf diese Weise auf frischer Tat ertappt hat. Das ist dann also die nächste Stufe, der elektronische Blockwart, den wir dann wiederbekommen, in dem also dann die neugierigen Mitbürger sozusagen die öffentliche Überwachung übernehmen. Aber wir waren jetzt beim Kaufen im Kauf. Also Sie bezahlen mit Ihrer Bankkarte oder mit Ihrer Kreditkarte, da wird natürlich alles Mögliche festgehalten. Wenn Sie eine Kundenkarte dabei einsetzen, dann wird es besonders umfangreich, was da festgehalten wird. Und da wird auch festgehalten, nicht nur der Wert desjenigen, was Sie gekauft haben, sondern es wird auch festgehalten, was Sie gekauft haben. Und die müssen sich darüber im Klaren sein, dass die Kundenkarten, übrigens hat im Schnitt, glaube ich, jeder Bundesbürger 4 Stück davon in seinem Portemonnaie oder seiner Brieftasche, nichts anderes sind als ein Instrument zum Abfischen von Kundeninformationen. Die Vorteile, die sie sozusagen im Gegenzug bekommen, sind vergleichsweise auch wirtschaftlich betrachtet, sind die ein Nullum gegenüber das, was derjenige, der die Kundenkarte ihm gibt, an zusätzlichen Informationen dabei abgreifen kann.
Ich kann das noch ergänzen. Es ist so, dass in einem Geschäft, das solche Kundenkarten einsetzt, die Preise von vornherein 20% höher angesetzt sind. Das heißt, wenn wenn man das abschaffen würde, würde das allgemeine Preisniveau in diesem Laden also deutlich gesenkt werden. So ist jeder, der dort einkauft, also zwangsverpflichtet, also diesen Scheiß mitzubezahlen.
Gut, mag so sein. Nur Sie als Einzelner, Sie geben einen wirtschaftlichen Vorteil aus der Hand, ohne einen Gegenwert zu bekommen. Wenn Sie nicht aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes da skeptisch sind, zumindest müssten Sie aus wirtschaftlichen Gründen sein. Solche Informationen werden von den Adresszentren mit barem Geld bezahlt. Also beispielsweise die Information, dass Sie an drei Tagen hintereinander Wein gekauft haben, ist viel, viel Geld wert für denjenigen, der Ihnen gerne Wein verkaufen will. Und die Adresszentren, die diese Daten natürlich dann auch sammeln, verkaufen solche Datensätze von Weinliebhabern für bares Geld an diejenigen, die werben wollen, weil es natürlich viel effektiver ist, gezielt zu werben, also diejenigen nur anzusprechen, die auch, von denen man weiß, aufgrund solcher Informationen, die sind Weinliebhaber, als im Flächenwurf jedem Beliebigen eine solche Werbung in das Haus zu schicken. Also Kundenkarten sind ein Instrument, um zusätzliche Informationen über Sie, über Ihr Konsumverhalten zu gewinnen, die letztlich bares Geld wert sind. Und Sie geben sie aus der Hand, im Grunde genommen für ein Dana-Geschenk, indem Sie also, weiß ich, 1% Rabatt bekommen oder noch weniger Gegenleistung. Sie gehen dann noch, um den Tagesablauf weiterzuführen, Sie gehen dann noch beim Arzt vorbei, um ein Rezept zu erneuern. Wenn Sie Mitglied der gesetzlichen Krankenversicherung sind, dann geben Sie der Sprechstundenhilfe als erstes Ihre Versichertenkarte und die schiebt die in ein System ein. Was da eigentlich im Einzelnen passiert, wissen Sie nicht. Sie ziehen ja wieder hinaus und Sie kriegen Ihr Rezept, wenn es die elektronische Gesundheitskarte geben sollte in näherer Zukunft, dann werden also auf dieser Gesundheitskarte alle möglichen zusätzlichen Informationen. Im Moment sind da also nur drauf Ihr Name sozusagen, Ihr Status auch, welchen versicherten Status Sie haben, aber dann kommen eben auch möglicherweise Gesundheitsinformationen drauf. Die große Frage ist, was passiert eigentlich auch da mit diesen Daten, die auf der Gesundheitskarte sind? Wer darf sie lesen? Wer erteilt die Berechtigung, diese Daten zu lesen? Im Moment läuft das nur in einem Versuch und da hat die Koalition in diesem Fall, denke ich mal, was ganz Sinnvolles gemacht, weil sie nämlich gesagt hat, wir müssen diesen Versuch jetzt erstmal auswerten, bevor wir diesen Weg in Richtung der elektronischen Gesundheitskarte weitergehen. Die alte Bundesregierung hatte sich zum Ziel gesetzt, eigentlich schon Ende des vorigen Jahres diese elektronische Gesundheitskarte flächendeckend eingeführt zu haben. Das ist ein riesenhaftes Unternehmen. Ich denke, die Zuversicht zu haben, dass dieses System nicht kommen wird, weil eine Klientelgruppe in besonderer Weise dagegen war, der sich eine Partei der jetzigen Koalitionsregierung besonders verpflichtet fühlt, nämlich die Ärzte. Die Ärzte wollten das, und zwar auch ganz einfach aus finanziellen Erwägungen, denn sie müssten ja ihre Praxis entsprechend aufrüsten, technisch. Das wollen sie nicht. Und da die FDP eine Ärztepartei ist, denke ich, wird dieses System nicht kommen. In diesem Fall denke ich auch mal ganz sinnvoll. Ich mache mal nur ein Zwischenfazit, um einfach mal festzustellen, anhand dieses Szenarios, es ist, denke ich, schon in einigermaßen beunruhigend, an wie vielen Stellen wir einfach im ganz normalen Tagesablauf heute in Berührung kommen mit Einrichtungen, technischen Einrichtungen vor allen Dingen, die personenbezogene Daten von uns aufnehmen. Wir wissen alle nicht so recht, wie lange die Daten, die da aufgenommen werden, eigentlich vorgehalten werden, gespeichert werden. Wir wissen nicht, was geschieht mit diesen Daten, wer darf Einblick darin nehmen. Wir wissen nicht, ob sie möglicherweise noch für ganz andere Zwecke verwendet werden, als dem ersten Zweck, der da angegeben ist. Wir wissen nicht, ob sie an Dritte weitergegeben werden. Und wir wissen vor allen Dingen nicht, und das ist eigentlich bei diesen ganzen Dingen für mich das Beunruhigste, ob nicht diese Daten auch sozusagen zusammengeführt werden, dass man aus den verschiedenen punktuellen Abgreifen von Daten Gesamtbilder zimmert, Profile zimmert, die dann eben auch sie in einer Weise durchschaubar und transparent machen, das ist zumindest für mich sehr bedenklich. Ich will aber nochmal dieses Szenario weiterführen, weil einige Dinge noch, ich denke auch einfach im Sinne von Informationen, würde ich Ihnen gerne noch sagen. Also es gibt feste Absichten, zum Beispiel in der EU, dass künftig auch bei Flügen innerhalb der EU, bei Flügen innerhalb eines Landes alle relevanten Daten über den Flug und über die Flugpassagier erfasst werden und für 5 Jahre aufgehoben werden, auch zur Einsichtnahme durch die Sicherheitsbehörden. Es gibt dasselbe für Geld- und Transferüberweisungen aus der EU heraus. Auch dort gibt es Vorbereitungen, entsprechende Entwürfe, dass die Kontonummer, Name und Adresse des Auftraggebers und des Empfängers 5 Jahre lang aufbewahrt werden. Als Verbraucher sehen Sie im Moment schon praktisch eine Art Revolution bei der Warenkennzeichnung, die Sie auch selbst unmittelbar betrifft. Sie kennen alle bei Waren diesen Strichcode hinten. Und der wird zunehmend abgelöst durch, die Dinge heißen RFIDs. Radio Frequency Identification
Device,
richtig. Das sind kleine Chips in einer Ausführung, die kaum noch wahrnehmbar ist. Kleine paar Speicherchips, die Daten enthalten. Diese Daten können ausgelesen werden, ohne dass, wir sagen dazu berührungslos, ohne dass da sozusagen eine mechanische Verbindung geschaffen werden muss. Der Ansatz für diese RFIDs ist aus der Logistik gekommen. Man wollte also die Warenströme, anders als das heutzutage mit langen Listen, die man da anfertigen muss, möglich ist, einfach elektronisch sozusagen verfolgen. Man wollte verfolgen können, wo eine Ware sich befindet, wo sie hingeht und auf diese Weise die Logistikströme eleganter machen. Inzwischen sind die Anwendungsbereiche viel weiter geworden und aufgrund der Möglichkeit, die Technik immer kleiner zu gestalten, ist es im Prinzip möglich, um es mal im Extrem zu sagen, Sie könnten also jedes Reiskorn, was auf der Welt irgendwo geerntet wird, mit einem solchen Speicherchip versehen und könnten dann den Weg dieses Reiskornes nachzuvollziehen. Das macht natürlich keiner, aber es wird möglich sein, eine Individualisierung der einzelnen Waren vorzunehmen. Dieser Strichcode heute betrifft ja Warengruppen. Oder nicht, wenn Sie in Lebensmittel reingucken, also die Joghurtbecher haben alle, wenn Sie eine bestimmte Marke haben, einen einheitlichen Strichcode. In Zukunft wird aber jeder individuelle Joghurtbecher einen individuellen Speicherchip bekommen, sodass es also möglich ist, auch für diese individuelle Ware sozusagen den Weg weiter zu verfolgen. Und das wird dann für Sie sozusagen datenschutzrechtlich relevant, wenn Sie beispielsweise ein paar Schuhe, die mit einem solchen RFID-Chip ausgestattet ist, kaufen und mit Ihrer Kreditkarte bezahlen, da gibt es den Personenbezug. Das heißt, es ist dann im System verankert, dass die Schuhe mit dem Speicherchip XY von Ihnen gekauft sind. Das ist fest und Sie können dann, wenn Sie die entsprechenden Lesegeräte geschickt platzieren, nachvollziehen, wo Sie, die diese Schuhe gekauft haben, sich gerade befinden. Technisch aufwendig, aber möglich. Einsatzbereiche in der Arbeitnehmerüberwachung hat es schon gegeben, bei Lidl beispielsweise, dem schönen Geschäft. Lidl hat also seine Mitarbeiter mit solchen Chips ausgestattet und hat dann, das hat es allerdings verborgen, in den Türrahmen der Toilettenräume Lesegeräte angebracht. Diese Lesegeräte haben also dann immer, wenn eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter auf die Toilette ging, das registriert und dann wurde eben hinterher derjenige oder diejenige angesprochen, dass sie doch nicht so häufig zur Toilette gehen sollen. Sie können sich andere Anwendungsmöglichkeiten denken. Es gibt segensreiche Anwendungen, also in der Medizin ist es natürlich möglich, mithilfe solcher Speicherchips, die auch implantiert werden können, im Übrigen dann auch von Fernüberwachung bestimmter Körperfunktion, Blutdruck oder was weiß ich, vorzunehmen. Es hat vor 2 Jahren, da habe ich mich auch an den Kopf gefasst, in Spanien eine Diskothek in Barcelona hat angeboten, den Besuchern, ihnen einen Speicherchip hier oben den Oberarm unter die Haut zu schießen, mit dem Versprechen, ihr braucht dann nicht mehr bar zu bezahlen, sondern ihr könnt hier trinken, was ihr wollt und wir kommen mit dem Lesegerät vorbei und das wird dann von eurem Konto abgelöst. Und was meinen Sie, es haben Tausende von jungen Leuten haben gesagt, das ist geil, das machen wir und haben sich also diesen Speicherchip unter die
Hand. Naja, es war sicherlich verbunden mit einer Verbilligung der Getränke, oder? Es muss ja irgendeine Gratifikation dran
sein. Mehr als 100 Euro versorgt. Ja,
genau. Auf die andere Seite noch.
In Berlin ist es vorgegeben, dass jeder Hund einen solchen Speicherchip haben muss, um also auch festzustellen, ob die erforderlichen Impfungen durchgeführt sind. Vielleicht haben wir das demnächst im Zusammenhang mit irgendwelchen Massenimpfungen, dass dann nicht nur in Papier festgehalten wird, wer ist geimpft worden, sondern es wird eben sozusagen im Zusammenhang mit der Impfung als implantiert, der irgendwie auch per Lesegerät abgewiesen bei KA, also der oder diejenige ist geimpft.
Rückfrage, das mit dem Hund hatte ich noch überhaupt nicht gehört. Also was heißt, ist vorgegeben, ist das schon eingeführt, ist das geplant, ist es...
Welches jetzt?
Mit den Hunden in Berlin.
Das ist Gesetz in Berlin.
Ja, ist es schon durchgeführt?
Ja, ja, ja. Seit einem Jahr, seit 3 Jahren, glaube ich. Wie das hier in Hessen ist, weiß ich nicht.
Nur in Berlin?
In Hamburg? Also ich weiß es von Berlin definitiv. Ich weiß nicht, wie war das. Aber es ist gerade bei der Tierhaltung, ich habe gestern Abend eine Sendung gesehen, wonach also jetzt für die Schafe das vorgeschrieben wird. Es hat natürlich auch segenreiche Einsendungen. Ein wesentlicher Teil der Bemühungen, in der Lebensmittelbranche vernünftige Verhältnisse zu bekommen, nicht ja, der Ansatz ist ja, nachverfolgen zu können, wo die entsprechenden Produkte herkommen. Das bedeutet zunächst, man muss die Tiere registrieren. Das wird heute sehr aufwendig mit diesen Ohrmarken gemacht oder eben mit irgendwelchen Listen, die da angefertigt werden. Also für die Schafe fängt man jetzt an, den Chips zu implantieren, die dann eben mit Hilfe solcher Lesegeräte auf relativ einfache Weise dann feststellen können, wo das entsprechende Tier hergekommen ist.
Das mit den Hunden dann wenigstens einen Nutzen für die Bürger, insofern also die Hundescheiße, also da irgendwie auch mit der Fassweise.
Ja, die wird noch nicht...
Gerade in Berlin. Noch mehr Details, bitte. Gerade in Berlin. Wir kommen nicht aus Berlin.
Das kommt ja nachher in die Fragestunde. Das
aber ich kann Ihnen anderes Beispiel, was dann in Zukunft passiert, wenn wir also jede einzelne Kaugummi-Packung beispielsweise mit solchen RFID-Chip versehen, dann kann es passieren, dass Sie dann nach 2 Tagen, nachdem Sie das Kaugummi gekaut haben und das Papier eben üblicherweise nicht in den Papierkorb, sondern in den Gusto oder auf den Rasen geschmissen haben, Anruf von der Stadtverwaltung kommen und sagen, hier, Sie haben da und da unzulässigerweise Ihr Papier entsorgt.
Das gibt es doch alles schon in Singapur und in der Schweiz.
Automaut. Sie kennen alle diese. Also Sie kennen alle diese Mautbrücken an den Autobahnen, wo alle möglichen technischen Geräte draufstehen. Und Sie wissen, oder dann sage ich es Ihnen, die Kameras, die da drauf sind, erfassen jedes Auto. Also nicht nur Lastwagen, obwohl es im Moment ja nur eine Lastwagenmaut gibt, sondern jedes Auto wird fotografiert, um festzustellen, ob es ein Lastwagen ist. Also auch wenn Sie mit Ihrem Pkw da durchrauschen, wird es festgehalten. Aber es verschwindet dann wieder, nachdem das System festgestellt hat, kein Lastwagen, dann wieder raus. Aber für Lastwagen wird im Moment ja festgehalten, welcher Lastwagen das ist, mit welcher Größe er da durchführt. Demnach wird also die Maut berechnet, beziehungsweise geguckt, ob er die Maut bezahlt hat. Die Sicherheitsbehörden verlangen schon jetzt, dass diese Daten, die im Zusammenhang mit der Lkw-Maut anfallen, auch ihnen zugänglich gemacht werden, damit sie nachvollziehen können. Und es gibt immer Beispiele, wo man sagen kann, naja, da wäre es natürlich gut, wenn, es hat neulich einen Fall gegeben, wo auf einem kommerziell betriebenen Parkplatz ein Lkw-Fahrer, der sich darüber geärgert hat, dass er dafür das Parken Geld bezahlen sollte, den Parkwächter einfach übergerammelt hat und ist davongefahren. Da wäre es natürlich möglich, mit Hilfe der Mautdaten festzustellen, wer zu diesem Zeitpunkt in diesem Umfeld gewesen ist, um den Kreis der möglichen Täter einzugrenzen. Das sind dann die Beispiele, die Fallbeispiele, die die Sicherheitsbehörden anführen, um zu sagen, wir brauchen den Zugriff auf diese Daten. Es gibt bisher noch einen politischen Konsens, der lautet, nein, es gibt eine Festlegung auch in diesem Fall im Gesetz noch, dass diese Daten eben nicht für Zwecke der Sicherheitsbehörden zur Verfügung gestellt werden, aber dieser Vorbehalt wird, da bin ich fest überzeugt, über kurz oder lang fallen, wenn wir den nächsten spektakulären Fall haben, wo irgendwo im Zusammenhang mit einem Lkw ein Kapitalverbrechen passiert, dann wird diese Brücke fallen. Und da es ja demnächst auch aus meiner Sicht hoffentlich dazu kommen wird, dass wir auch in Deutschland ein System der PKW-Maut bekommen, wie es in allen anderen europäischen Ländern ja gang und gäbe ist, dann können Sie ganz sicher sein, dass in diesem Zusammenhang auch die entsprechenden Daten, die da anfallen, über kurz oder lang den Sicherheitsbehörden zur Verfügung gestellt werden. Vielleicht noch ein letztes Beispiel, weil das auch in immer stärkerem Umfang um sich greift und auch Sie betrifft. Wenn Sie heute über das Internet irgendwelche Waren bestellen, dann wird in aller Regel, ohne dass Sie das überhaupt merken, blitzschnell ein sogenanntes Scoring-Verfahren durchgeführt. Das heißt, es wird versucht, Informationen über Sie abzugleichen mit Informationen, die man auf Wegen, die ich Ihnen gleich noch schildern werde, zur Verfügung hat, um herauszufinden, ob Sie als Kunde zuverlässig sind, ob es Sinn macht, Ihnen eine Ware beispielsweise nicht gegen Vorkasse, sondern gegen Überweisung hinterher auch zu liefern. Diese Scoring-Verfahren passieren nicht nur beim Kauf von Waren im Internet, sie passieren, wenn Sie Mietverträge abschließen, sie passieren, wenn Sie sich ein Handy kaufen oder einen Handyvertrag machen. Es gibt also immer mehr Anwendungsfelder, in denen auch auf elektronischem Wege, weil es so schnell geht und auch so einfach ist, solche Abgleiche vorgenommen werden. Dabei verwendet man nur in einem kleineren Umfang persönliche Daten, weil man von Ihnen in dem Moment ja nicht sehr viel mitbekommt. Wenn Sie also über Internet eine Ware bestellen, dann geben Sie im Zweifel Ihren Namen an und Sie geben an, da wo Sie wohnen. Aber schon der Umstand, wo Sie wohnen, ist ein solches Datum, mit dem also ein Scoring-Verfahren in vielen Fällen zumindest über eine erste Stufe geführt wird. Wenn nämlich sich herausstellt, Sie wohnen in einer sogenannten schlechten Gegend, also da, wo Prekariat wohnt beispielsweise, kann es sein, dass dann eben sofort entschieden wird, Sie kriegen die bestellte Ware entweder überhaupt nicht. Bei Otto ist es zum Beispiel so, dass Otto in bestimmte Gegenden nicht mehr liefert. Weil man da eben schlechte Erfahrungen gemacht hat, man kommt nicht an sein Geld, da wird generell nicht mehr geliefert, also Sie kriegen entweder eine Absage, die dann eben lautet, Ware nicht vorhanden, oder es wird eben entschieden, Sie kriegen die Ware nur gegen Vorkasse. Das merken Sie alles nicht, weil es sozusagen im Hintergrund abläuft. Und um Ihnen da auch nochmal Zahlen zu nennen, ich habe die neulich selbst ermittelt und ich bin umgefallen, das geschieht eben auch unter Zuhilfenahmen von Datensammlungen, die zum Beispiel die Schufa unterhält. Die Schufa hat 433 Millionen Informationen über 65 Millionen Personen. Ich lese Ihnen die Zahlen einfach mal vor. Kreditreform, 60 Millionen personenbezogene Daten über deutsche Konsumenten. Infoscore, 40 Millionen Negativmerkmale. Negativmerkmale sind also, da ist ein Insolvenzverfahren gelaufen, der hat seine Kreditkarte gekündigt bekommen, der hat einen Handyvertrag nicht bedienen können. Also 40 Millionen Negativmerkmale zu 7,7 Millionen. Schober, 50 Millionen Privatadressen mit 10 Milliarden Zusatzinformationen, 7 Millionen E-Mail-Adressen und Briefunknummern, 19 Millionen, damit brüsten die sich auch, 19 Millionen Informationen über jedes Haus. Also Schober sagt, wir haben über jedes Haus in der Bundesrepublik eine Information, die wir, wenn du dafür entsprechend zahlst, uns, die wir dir zur Verfügung stellen können. Das sind keine Informationen, die jetzt also sozusagen das Innenleben des Hauses betreffen, aber die den Zustand des Hauses in der Außenansicht betreffen, die ein geschätztes Baujahr betreffen, die Größe des Hauses betreffen. Und diese Daten kriegt Schober oder hat Schober sich besorgt und lässt sie laufend aktualisieren durch eine Berufsgruppe, die ja mehr oder weniger täglich auch an die Häuser rankommt. Das sind die Briefträger. Die Briefträger kriegen natürlich Eindruck mit und kriegen auch mit, wenn in einem Haus irgendeine Renovierung stattfindet. Und die liefern diese Informationen an Infoscore. Wenn Sie mich fragen, ob das zulässig ist, würde ich sagen, die Aufnahme der Informationen, das kann jeder tun. Jeder, der an Ihrem Haus vorbeigeht, kann feststellen, sein großes Haus, ein kleines Haus, ist ein Haus in schlechtem Zustand, ist ein Haus in einem guten Zustand. Es ist renovierungsbedürftig oder es ist alles vom Neuesten. Die Gefahr entsteht eben erst in dem Moment, wo diese Daten sozusagen nicht mehr nur singulär durch persönliche Augenscheineinnahme aufgenommen werden und gespeichert werden, sondern wo das Ganze sogar flächendeckend wieder passiert, wo hier ein riesen Datenbestand bei Schober existiert, die eben zu dieser Aussage geführt hat, wir können dir über jedes Haus in der Bundesrepublik Deutschland eine Bewertung abgeben. Und mit diesen Daten, unter anderem, wird dann eben dieses Scoring durchgeführt. Das heißt, wenn Sie sich mit Ihrer Wohnadresse identifizieren, dann wird blitzschnell eben abgeglichen, hat er ein Haus, in welchem Zustand ist das Haus, daraus kann man wieder Rückschlüsse ziehen auf Ihre Bonität, können wir also diesen Menschen einen Versicherungsvertrag beispielsweise verkaufen, lohnt das, macht es Sinn, ihm dieses aufwendige Fernsehgerät zu verkaufen. Wir haben als Datenschützer gegen dieses Scoring-Verfahren seit Jahren opponiert und haben gesagt, das muss transparent gemacht werden, das muss den Betroffenen gesagt werden und es muss eine Einwilligung eingeholt werden, ob ein solcher Abgleich stattfinden darf. Es muss ihm gesagt werden, welche Daten in diesen Abgleich mit einbezogen werden, und er muss die Möglichkeit haben, auch das Ergebnis kennenzulernen und möglicherweise das Ergebnis auch kommentieren zu können. Denn die Gefahr bei diesem Scoring-Verfahren ist, dass das pauschalierte Aussagen sind. Ich will das mal an diesem einfachen Beispiel des Anfangs deutlich machen, diesem Geo-Scoring. Also allein der Umstand, dass Sie in einer schlechten Gegend wohnen, reicht aus, um Ihnen eben eine Ware nicht zu liefern, zwar zu sagen, die kriegst du nur gegen Vorauskasse. Sie haben gar keine Möglichkeit zu sagen, ich wohne da, weil ich sozusagen, vielleicht bin ich Seelsorger und da ist meine Kirche und ich bin als Pastor verpflichtet, in der Gemeinde zu wohnen und darum wohne ich eben in dem übelgenommenen Stadtteil Y. Oder wenn Sie eine Versicherung nehmen und Sie geben Ihr Alter mit, weiß ich, 19 Jahre an, meinetwegen eine Kfz-Versicherung, dann wird aufgrund des Umstandes, der ja auch statistisch belegt ist, dass die 19-Jährigen in einem größeren Umfang Unfallverursacher sind als die 45-Jährigen, bei Ihnen von vornherein gesagt, also der kriegt schlechtere Konditionen, weil er eben zu der Risikogruppe der 90-Jährigen gehört. Sie haben gar keine Möglichkeit zu sagen, ich bin zwar einer von denen, die 19 Jahre alt sind, aber ich fahre pro Tag nur eine Strecke von, weiß ich, 2 Kilometer und ich bin Alkoholiker und ich habe keine Freundin, was weiß ich, also ich bin ein völlig ungefährlicher Mann. All diese Möglichkeiten haben Sie gar nicht, sondern es wird aufgrund dieser pauschalen Einstufung in eine bestimmte Vergleichsgruppe wird eine Entscheidung über Sie gefällt und gesagt, dieser oder diese bekommt also eine bestimmte Leistung entweder gar nicht oder nur zu anderen Konditionen.
Das gilt doch nur fürs Internet oder nicht für den Kontakt mit den Kunden bei den.
Können Sie etwas lauter sprechen, dass die anderen Sie auch verstehen?
Ja.
Jeder, gehen Sie mal in eine Bank rein und erbitten einen Kredit, gehen Sie zu einer Versicherungsagentur und wollen eine Versicherung haben, der setzt sich an sein System, der Bildschirm ist für Sie nicht einsehbar und tippt da irgendetwas rein, redet mit Ihnen vielleicht weiter und im Hintergrund, ohne dass Sie das wahrnehmen, läuft eben ein solches Scoring-Verfahren ab und dann wird Ihnen eben gesagt, tut uns leid. Übrigens, gerade bei Versicherungen, das ist auch ein Ärgernis, bei Versicherungen ist ein Negativmerkmal, was dazu führt, dass sie abgelehnt werden oder eine schlechtere Konditionen bekommen, genauso wie bei den Krediten, wenn sie bei mehreren Instituten nachfragen. Es wird also festgehalten, der hat schon bei 3 Instituten nachgefragt nach einem Kredit und kommt jetzt zum 4. oder hat bei 3 Versicherungen nachgefragt und kommt jetzt zum 4. Das heißt, das ganz normale, auch eigentlich gebotene Konsumentenverhalten, dass man sich versucht, die besten Bedingungen herauszuholen, wird ihnen als Negativmerkmal angelastet, weil unterstellt wird, bei den anderen sind sie nicht zum Zuge gekommen, hat sie also abgelehnt. Insofern bekommen sie also ein Negativmerkmal aufgehoben, das dann dazu führt, dass sie bei dem 4. oder 5., wo sie vorsprechen, eben möglicherweise gar keinen Kredit oder gar keine Versicherung mehr bekommen oder eben die schlechteren Konditionen.
Ja, habe ich jetzt mal eine schlaue Frage an Sie. Warum sind Leute wie Sie, die als Datenschutzexperten also relativ nah an der Sache dran sind, eigentlich nicht an vorderster Front, also dann Gesetze zu formulieren, die genau sowas verbieten?
Wo soll ich denn hingehen? Also die Datenschützer sind eine Pressure Group, die in den letzten Jahren viele, viele Instrumente entwickelt hat, um das Gewerk mal zu machen. Wir haben, es gibt also bei jedem Zusammentreffen Entschließungen, die in einer Weise breit gestreut werden, die es also kaum noch zu verbessern ist. wir haben es geschafft, immer in besonderer Weise natürlich dann, wenn solche Skandale auch passieren, uns auch öffentlich wahrnehmbar zu machen. Das heißt, wir haben ja allerdings mit unterschiedlicher Intensität eben doch das ein oder andere Medium uns erschließen können.
Also ich habe gefragt, also ob es ein sinnvolles Gesetz gibt und dass jemand, der relativ sachkundig ist, also ein wirklich gutes Gesetz, Sie vertrauen ja so stark auf Gesetze, ja, ein wirklich gutes Gesetz formulieren kann, der das wirklich wirkungsvoll ausschließt. Also ja, könnten Sie sich vorstellen, dass Sie ein solches Gesetz also formulieren und dass es auch wirklich wasserdicht wird?
Das machen wir ja permanent.
Nicht wo, sondern ob.
Wir machen es ja permanent. Die Datenschutzbeauftragten sagen ja nur abstrakt, Scoring darf nicht sein, sondern wir entwerfen Vorschriften, formulieren Vorschriften aus, die wir an diejenigen, die für die Gesetzgebung zuständig sind, sind wir leider nicht selber, sondern es ist der Gesetzgeber, auf den Tisch knallen und sagen, so müsst ihr es machen. Aber dann passiert eben ja das, was in unserem politischen Prozess passiert. Das sind eben ist die Interessengruppe der Datenschützer und dann kommt eben die Werbewirtschaft an und sagt, völlig unmöglich. Die Versicherungswirtschaft kommt an und sagt, das können wir nicht machen. Wenn Sie mal in die Koalitionsvereinbarung reingucken, dann können Sie genau sehen, an welcher Stelle welche Lobbyistengruppe dazu beigetragen hat, dass bestimmte Regelungen eben nicht abgeschafft werden, sondern nur mit einem Prüfauftrag versehen werden. So ist das aber in dieser Republik. Leider Gottes sind eben diejenigen, die sensibel sind gegenüber Persönlichkeitsschutz, nicht die einzigen, die sich äußern und die ihre Interessen einbringen, sondern es sind eben auch all die anderen.
Die Frage haben Sie immer noch nicht beantwortet.
Es gibt diese Gesetze.
Könnten Sie so ein Gesetz vorlegen, das wasserdicht ist?
Ja, nach dem Stand von heute.
Ich habe noch keins gesehen, also was ich für wirklich tauglich halte.
Also nach dem Stand von dem technischen Stand von heute, das ist ein weiteres Problem, darum bin ich mit dieser Antwort ganz bewusst vorsichtig.
Ein Gesetz gegen Scoring, das wirklich wasserdicht ist.
Ja, ja.
Haben Sie eins?
Haben wir auch vorgelegt. Wir haben Vorschriften vorgelegt. Aber gucken Sie sich mal an, dass das, was im Datenschutzgesetz jetzt drinsteht. Es gibt also einen neuen Paragraphen, 38a ist es, glaube ich. Da wird nur gesagt, dass solche Verfahren, vielleicht lese ich ihn doch besser vor, das sind dann diese typischen Kompromissformulierungen, mit denen Sie im Grunde genommen überhaupt nichts erreichen. Nee, es ist nicht 38, sondern 28b. Also zum Zwecke der Entscheidung über die Begründung, Durchführung oder Beendigung eines Vertragsverhältnisses mit dem Betroffenen darf ein Wahrscheinlichkeitswert, also nicht eine präzise Aussage, sondern ein Wahrscheinlichkeitswert für ein bestimmtes zukünftiges Verhalten des Betroffenen erhoben oder verwendet werden, wenn erstens die zur Berechnung des Wahrscheinlichkeitswerts genutzten Daten unter Zugrundelegung eines wissenschaftlich anerkannten mathematisch-statistischen Verfahrens nachweisbar für die Berechnung der Wahrscheinlichkeit des bestimmten Verhaltens erheblich sind. Also, Sie müssen nachweisen können, dass der Umstand, der Mensch hat 4 Kinder, nach mathematisch-statistischen Verfahren wissenschaftlich anerkannt, eine Aussage über meine Bonität ermöglicht. Das kann man relativ schnell, denke ich, machen, indem man sagt, na, Leute, die 4 Kinder haben, sind entweder Angehörige der Upper Class, die sich das leisten können, oder sie gehören zum Prekariat. Da gibt es
furchtbares Wort, Prekariat.
Bitte?
Nein, furchtbares Wort.
Ist es auch, ja, aber es ist leider Gottes üblich geworden.
Naja,
also es kommt zum Unwort des Wahres dazu, also zu den ärmeren Teilen der Bevölkerung. Da gibt es mathematisch-statistisch nachweisbare Korrelationen. Aber dies reicht jetzt aus, um dann zu sagen, derjenige nach dem Gesetzeswortlaut, der das Pech hat, zu dieser Gruppe zu gehören, muss sich diesen Vergleich gefallen lassen. Und das finde ich eben nicht in Ordnung, weil im Weiteren eben auch steht, dass wir haben zum Beispiel, ich hatte das gesagt, es muss die Einwilligung Voraussetzung sein. Der Betroffene muss einwilligen, muss informiert werden darüber, welche Merkmale einbezogen werden in die Score. Er muss das Ergebnis kennen. Es wird aber nur gesagt, für die Berechnung des Wahrscheinlichkeitswertes dürfen nicht ausschließlich Anschriftendaten benutzt werden. Also dieses reine Geoscoring wohnt in der schlechten Gegend als alleiniges Merkmal, darf mit Wirkung übrigens auch nicht von heute, sondern ab 1.4.2010, alles in die Zukunft gezogen, darf nicht benutzt werden und auch nur für diesen Fall, nur für diesen Fall, im Falle der Nutzung von Anschriftendaten der Betroffenen ist Vorberechnung des Wahrscheinlichkeitswertes der Betroffenen über die vorgesehene Nutzung dieser Daten zu unterrichten. Die Unterrichtung ist zu dokumentieren. In allen anderen Fällen nicht. So läuft Gesetzgebung. Das ist ein Gesetz, formuliert vom Bundesjustizministerium in Zusammenarbeit mit dem Bundeswirtschaftsministerium, beeinflusst natürlich von Lobbyistengruppen der Versicherer, von den Versandhäusern, von den Handy-Providern oder was weiß ich, allen, die gesagt haben, nein, um Gottes Willen, mehr dürft ihr nicht zugestehen. Wir haben einen ausformulierten Vorschlag vorgelegt für einen Paragraphen, der aus unserer Sicht formuliert sein müsste, der, das will ich mal einschränkend sagen, darum bin ich etwas vorsichtig, nach derzeitigem Stand, wobei wir immer einbeziehen müssen, die Technik ist verdammt schnelllebig. Wir laufen im Grunde der technischen Entwicklung immer hinterher. Darum sind all diese Vorschriften, haben einen ganz geringen Halbwert, eine ganz geringe Halbwertzeit. Nur aber wo wir sicher waren, dass wir alle Vorkehrungen geschaffen haben, um eine sachgerechte Verwendung von Scoring-Verfahren zu ermöglichen.
Herr Netten, Sie haben mir am Anfang versprochen, dass Sie nach dem Gruselkabinett auch uns eröffnen, was Sie vorschlagen, dass man nicht tut.
Ja.
Oder haben Sie noch eine lange Botschaft an Grusel?
Nein.
Ja, ich nehme es ja alles sehr ernst, aber ich möchte jetzt auch eine gute Botschaft mit nach Hause nehmen.
Ja, also den sage ich Ihnen mal, weil ich auch ein bisschen auf die Zeit gucke, erstmal sozusagen einfach so ein paar Tipps zum Rausgebrauchen. Das ist zum Teil banal, zum Teil werden Sie sagen, mache ich doch, aber vielleicht das eine oder andere ist vielleicht auch neu. Also, das Erste, was Sie wirklich, denke ich, registrieren müssten, ist, dass Ihre personenbezogene Daten nicht nur unter dem Gesichtspunkt des Persönlichkeitsschutzes wertvoll sind, sondern auch wirtschaftlich wertvoll sind. Alles, was man über Sie weiß, versilbern andere Leute, machen damit Geschäfte, insbesondere die Adresse hinter. Ich sagte Ihnen ja vorhin als Beispiel, also der Umstand, dass Sie ein Weinliebhaber sind, dafür bezahlt man dann beim Adressehändler, weiß ich, 5 Euro. Also ist auch ein wirtschaftlicher Wert. Das Zweite ist, wir alle, ich schließe mich da durchaus ein, müssen noch sehr viel bewusster umgehen mit der Preisgabe von personenbezogenen Informationen gegenüber allen möglichen Stellen. Das beginnt, banal ist es hier, haben Sie wahrscheinlich alle gemacht, dass Sie darauf dringen, dass in den Telefonbüchern Ihre Adresse nicht drin steht. Die Adresse ist das erste und das Erschließungsmerkmal sozusagen für ganz viele Datenbestände. Sie sollten bei der Meldebehörde widersprechen, dass die Meldedaten, also Ihre Adressdaten, letztlich auch an Adressbuchverlage weitergeben, weil die Adressbuchverlage eben entgegen ihrem harmlosen Titel heute nichts weiter sind als Sammelstellen für Kundeninformationen. Die machen damit viel, viel Geld. Beteiligen Sie sich nicht am Preisausschreiben. Die Preisausschreiben, die Sie überall in Zeitschriften finden oder die ins Haus flattern, haben nur den einen Sinn, über Sie Informationen zu sammeln. Und das Fatale ist bei diesen Dingern, da kann man sich dann immer auf Ihre Einwilligung berufen, denn Sie haben das ja ausgeführt, Sie haben das ja eingeschickt. Und das mag harmlos erscheinen, aber aus dem Umstand, dass Sie sich an einem Preisausschreiben beteiligen, bei dem als Gewinn eine Kreuzfahrt ausgelobt wird, die wird als Beleg dafür genommen, dass Sie an Kreuzfahrten interessiert sind. Und dieses Datum, Frau X, Herr Y, ist an Kreuzfahrten interessiert, wird weitergegeben, wird abgespeichert und dann dürfen Sie sich nicht wundern, wenn Sie dann eben Informationen über Kreuzfahrten ins Haus bekommen, was Sie eigentlich gar nicht haben wollen. Das wird zum Teil sehr subtil gemacht. Also gerade so ein Skandal, vielleicht ist das hier in Marburg auch gewesen, vor ungefähr einem Jahr kriegte man bei uns oben jedenfalls lange Fragebögen ins Haus mit der Deutschlandfahne oben drauf, wo gesagt wurde, wir machen eine Erhebung über das Konsumverhalten der Bevölkerung und es wurde der Eindruck erweckt, durch eben diesen amtlichen Anschrieb mit der Deutschlandfahne gegenüber den etwas leichter gestrickten Leuten, das ist irgendwas Amtliches, da wurde alles Mögliche von Ihnen verlangt. Oder nehmen Sie die Kundenkarten, das ist das Nächste, was ich Ihnen anraten will. Nutzen Sie keine Kundenkarten, lassen Sie sich keine aufschwatzen. Der Vorteil, den Sie haben, ist minimal gegenüber dem, was der Kundenkartenbetreiber damit also als wirtschaftlichen Gegenwert erlöst. Und wenn Sie eine haben wollen, dann gucken Sie auf die Bedingungen, ganz genau, was da drin steht.
Also ich habe jetzt eine Kunden. Kundenkarte von Tegut und die versichern einem aber, dass sie die Daten nicht weitergeben. Kann ich mich denn da nicht drauf verlassen?
Da müssen wir genau gucken, was da drin steht, wie diese Formulierung aussieht. Also bisher war es gang und gäbe, dass jetzt die, diese Daten, die im Zusammenhang mit dem Einsatz der Kundenkarte anfielen, also insbesondere auch, wenn Sie Dienstleistungen oder Waren damit gekauft haben, die Art der Dienstleistung, der Art der Ware jetzt nicht nur demjenigen mitgeteilt wurde, der die Kundenkarte ausgegeben hat, sondern es gibt ja ganze Systeme, Payback beispielsweise, dass die dann auch allen, die sich diesem System angeschlossen haben, mitgeteilt haben. Also es wurde auch... Gut, wenn es also eine...
Nur wenn man einen bestimmten Betrag eingekauft hat, kriegt man dann 5 Euro aufs Konto überwiesen.
Ja gut, aber es gibt mehrere Unternehmen, darum würde ich Ihnen raten, gucken Sie nach, die sozusagen ihre Kundenkarte über solche größeren Unternehmen betreiben, wie Payback als beispielsweise eins.
Also Payback ist...
Also immer dann, wenn Payback dahinter steht, sollten Sie vorsichtig sein. Die haben zwar versprochen, diesen Austausch untereinander einzustellen, also eben nicht mehr, wenn Sie bei Karstadt gekauft haben, das auch Shell oder was weiß ich, wer da alles noch angeschlossen ist, mitzuteilen, sondern es nur dem jeweiligen, bei dem Sie gekauft haben, mitzuteilen. Aber ob das in der Praxis wirklich so eingehalten wird, das weiß ich nicht. Ich habe eine ganze Sammlung von solchen Kundenkarten, habe ich auch dabei, wen es interessiert, wir können die nachher gerne nochmal durchgehen. Also von IKEA, vom Kaufhof, aber ich noch von Praktika. Da sind manche Formulierungen drin, die nach wie vor unklar sind und die jedenfalls mir nicht die Sicherheit geben, dass diese Daten eben nicht doch an Dritte weitergegeben werden. Vor allen Dingen achten Sie auch darauf, was Sie an Informationen über sich preisgeben. Es ist völlig überflüssig, dass derjenige, der die Kundenkarte ausgibt, etwas über Ihren Geburtsdatum weiß. Das hat ihn nicht zu interessieren. Hat ihn nicht zu interessieren, welche E-Mail-Adresse sie hat. Es hat ihn nicht zu interessieren, wie ihr Familienstand ist. IKEA macht das also ganz geschickt. Die haben dann also, lass mich alles Mögliche einfallen. Nicht? Wichtige Angaben bitte unbedingt ausfüllen, steht dann also dick darüber. Und dann wird dann also auch abgefragt, der Vorname und Rufname der Kinder und der Geburtstag der Kinder mit dem Hinweis, wir schicken ein Präsent an den Geburtstag. Natürlich ist das für die Kids toll, wenn sie am Geburtstag ein Päckchen von IKEA kriegen. Aber was hat IKEA auf diese Weise bekommen? Die hat Informationen über die Zahl ihrer Kinder bekommen, Informationen, wie alt die Kinder sind. Und sie können also dann zielgerichtet beworben werden. IKEA weiß genau, jetzt ist das Alter da, wo die Wickelkommode vielleicht anzubringen ist und so weiter und so fort. Also wenn Sie so etwas machen, achten Sie wirklich sehr bewusst darauf, gucken Sie sich die Geschäftsbedingungen, die Datenschutzbestimmungen genau an und achten Sie darauf, was Sie selber auch an Informationen preisgeben. Ich will damit nicht sagen, jede Kundenkarte ist Mist, aber man muss sehr, sehr genau gucken und sich auch durch diese oft seitenlangen kleingedruckten Dinge auch durcharbeiten.